Und am Mikrofon begrüßt euch Patricia. Hey, schön, dass ihr dabei seid an diesem bei euch hoffentlich auch sommerlich schönen Montag. Und ihr hattet hoffentlich auch alle ein tolles Wochenende, habt vielleicht was Schickes unternommen oder kleine Abenteuer erlebt, so wie ich. Ich habe nämlich neue Rollschuhe, so richtig Disco-Roller mit Stoppern vorne. Und weil ich das lange nicht gemacht habe und erstmal üben wollte, ohne dass jemand zuguckt, bin ich ganz früh morgens los, damit eben erstmal keiner sieht, wie ich da langstokel. Und dann plötzlich macht's hundertfach. Gerate ich voll in so eine Schafherde und ich gucke die so an und denke, boah, was für viele Schafe. Und die gucken mich so an und denken vermutlich auch, oh, was ist das denn für ein Schaf, das hier auf Rollschuhen lang stolpert? Ja, wenn Schafe auf Schafe treffen. Noch mehr Tiere gibt's heute hier bei uns im Kakadu. Wir gehen nämlich in den Zoo. Da gibt es immer was zu erleben.
Ich gehe gerne in den Zoo, weil man kann da richtig schöne Tiere sehen. Da gibt's fast auch alle Tiere.
Da haben wir einen Tiger gesehen und der hat tatsächlich gebadet.
Wir sind so den Zoo lang marschiert und dann haben zwei Steinböcke gekämpft. Und man hatte wirklich so das Gefühl, das ist hier so in der freien Wildnis.
Aber wir gucken uns heute gar nicht so sehr nur die Tiere an, sondern einen gewissen Karl Hagenbeck. Der ist, könnte man sagen, quasi der Erfinder des Zoos, so wie wir ihn kennen. Vor 175 Jahren wurde der Karl geboren und wir gucken uns heute mal an, wie der damals auf seine Zoo-Idee überhaupt kam. Und wir lernen dann noch die hier kennen. Robben. Genauer Kegelrobben. Die heißen so, weil die sich immer dienstagsabends um 9 zum gemeinsamen Kegeln treffen. Nee? Okay, warum sie wirklich Kegelrobben heißen und wie es im Kindergarten der Robben aussieht, das erfahrt ihr heute im Kakadu. Und auch wenn die ersten Schulkinder in Deutschland schon in dieser Woche Sommerferien bekommen, Brandenburg und Berlin sind da in diesem Jahr die ersten, die in die Ferien gehen, wir gehen gleich erstmal noch was lernen und zwar in der Uni und lernen was über Hören und Ohren und Ohrwürmer. Ein Lied, das man nicht mehr aus dem Kopf bekommt, nennt man einen Ohrwurm, weil es wie ein Wurm in die Ohren kriecht und da drin bleibt. Und noch mehr über Ohren lernen wir jetzt. Ihr hört den Kakadu und in die Uni, die Universität, gehen ja normalerweise die Großen, aber es gibt auch eine Reihe, die heißt Kinderuni an der Berliner Charité. In Abständen werden da zu allen möglichen Themen Vorlesungen gehalten. Vorlesungen haben übrigens nichts mit Vorlesen zu tun, so wie euch eine gute Nachtgeschichte vorgelesen wird. Vorlesungen heißt der Unterricht an der Uni und jeden Monat geben Ärzte und Wissenschaftler da Einblicke in irgendeinen anderen Fachbereich und Auskunft darüber, wie Leben entsteht und funktioniert. Und da gibt es jetzt kurz vor den Sommerferien ordentlich was auf die Ohren. La, 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 la,
la, la, la, la, la, la. Schlaue Antworten für schlaue Köpfe. Heute das Ohr.
Ich würde anfangen mit einer kleinen Wahrnehmungsübung. Das heißt Ohrenspitzen.
Ich habe gehört, Hunde, dann noch ein Glockenturm, Vögel und ein Gulli.
Ihr auch? Der heutige Kinderuniversitätsexperte Dr. Stefan Knopke hat nach diesem kleinen Hörtest allerdings gleich noch etwas Kniffliges für euch, nämlich?
Die Frage, die wir heute uns stellen, warum hören wir eigentlich? Diese Frage haben sich schon viele Leute gestellt, Dichter, Philosophen, Wissenschaftler verschiedenster Art. Unter ihnen Immanuel Kant, der hat gesagt, nicht sehen können trennt von den Dingen, nicht hören können trennt von den Menschen. Was denkt ihr, was damit gemeint ist?
Wenn man nicht sehen kann, kann man jetzt zum Beispiel kein Buch sehen und man kann auch die Menschen hören, die zu einem reden. Und wenn man nicht hören kann und jemand zu einem spricht, dann ist man sozusagen getrennt, weil man es nicht versteht.
Das hast du sehr gut gesagt.
Für die meisten ist Hören etwas Selbstverständliches. Dabei ist das Ohr eines der wichtigsten Sinnesorgane. Es ist zuständig für unseren Gleichgewichtssinn und für die Wahrnehmung von Tönen und Geräuschen. Durch die Anordnung der Ohren rechts und links am Kopf wird zudem eine Richtungsbestimmung der Schallquellen ermöglicht.
Die Polizei, die uns manchmal sogar vielleicht erschreckt, oder der Krankenwagen, der schnell über die Straße braust, nehmen wir wahr. Wir nehmen wahr, auch von welcher Seite er kommt. Wir haben ein Warn- und Wecksystem. Wir kennen die Situation, morgens vom Wecker geweckt zu werden. Der holt uns auch aus dem tiefsten Schlaf.
Wo kommt es her?
Das Geräusch.
Vielleicht von da
oder von dort.
Von diesem Ort.
So ein Quatsch.
Da bei dir?
Ah, es kommt von hier.
Wenn wir erarbeiten wollen, wie das Hören funktioniert, müssen wir vor allen Dingen wissen, wie ist das Ohr überhaupt aufgebaut?
Ich wollte auch sagen, dass das Teil vorne Ohrmuschel heißt.
Ah, genau. Die Ohrmuschel und auch der Gehörgang gehören zum äußeren Ohr. Und wenn man das formal sieht, gehört auch das Trommelfell dazu.
Neben dem Außenohr gibt es noch das Mittelohr. Hier befinden sich unter anderem in der Paukenhöhle die kleinsten Knochen des menschlichen Körpers, nämlich Hammer, Amboss und Steigbügel. Im Innenohr liegt das Hörorgan, die Schnecke. Aber das eigentliche Hören findet woanders statt. Das Ohr dient unserem Gehirn sozusagen nur als Vorposten.
Wenn wir über das Hören sprechen oder über das Riechen, funktioniert dies nicht in den Ohren, sondern es funktioniert eigentlich im Gehirn, zwischen den Ohren.
Aber wie macht es dieser Vorposten des Gehirns eigentlich, Geräusche aufzunehmen, die dann weitergeleitet werden? Geräusche sind ja nichts anderes als Schwingungen der Luft, also Wellen.
Ich glaube, dass das mit dem Schall halt so funktioniert, dass der Schall halt auf die Ohrmuschel kommt und dann halt auf die Gehörknöchelchen, Hammer, Amboss und Steigbügel. Und die kommt dann in die Hörschnecke und da ist halt eine Flüssigkeit drin und die erzeugt dann Schwingungen, die dann zu elektrischen Impulsen umgeleitet wird und das kann das Gehirn dann halt wahrnehmen.
Dann kann ich ja jetzt gehen, ne?
Also wenn jemand schwerhörig wäre, was fehlt ihm dann im Ohr, dass er nicht hören kann?
Wenn jemand schwerhörig ist, kann jedes der Teile kaputt sein. Das äußere Ohr kann zum Beispiel verschlossen sein. Das Mittelohr kann zum Beispiel krank sein, weil die Gehörknöchelchen defekt sind oder weil das Trommelfell gerissen ist. Die Hörschnecke kann auch kaputt sein.
Ich habe auch noch eine Frage, und zwar, ob man Wattestäbchen benutzen soll oder lieber zum Arzt gehen soll, um sich den Schmalz zu entfernen.
Der Gehörgang, der ist unterschiedlich lang bei uns Menschen. Und wenn man jetzt damit etwas reingeht, sieht man gar nicht, wie weit man reinkommt. Also ganz klares Nein.
Warum haben wir Ohrenschmalz?
Ohrenschmalz ist jetzt nichts, was wir nicht brauchen. Überall auf unserer Haut ist ein ganz leichter Fettfilm, der dafür sorgt, dass unsere Haut schimmelbeweglich bleibt. Und das haben wir auch im Ohr.
So sorgt der Ohrenschmalz dafür, dass keine Bakterien eindringen können. Und falls er doch einmal Überhand nehmen sollte, wisst ihr, was zu tun ist. Also dann, tschüss, bye.
Schlaue Antworten für schlaue Köpfe.
Die erstmal letzte Kinderuni vor den Sommerferien, alles rund ums Ohr. Und manchmal hört man übrigens ja auch nicht, weil man einfach nicht will. Wenn zum Beispiel einer ruft,
Patricia, räum dein Zimmer auf.
Habt ihr was gehört? Nö, ne? Nö, da war gar nichts. Aber eure Ohren, die hören, und zwar Radio, und zwar eure tägliche Kindersendung Kakadu. Und wenn ich jetzt frage, geht ihr gerne in den Zoo, dann rufen bestimmt fast alle, ja. Und vermutlich hat jeder von euch auch seine Lieblingstiere. Also ich muss immer erstmal zu den Kängurus, um zu gucken, ob da ein Känguru-Baby aus der Tasche guckt. Zu den Nashörnern, weil die aussehen wie lustige Ritter. Und klar, zu den Affen, weil es da immer lustig ist. Interessant ist es eigentlich im Zoo überall. Und darum gehen ja auch so viele hin. Über 43 Millionen Besucher gingen im letzten Jahr in deutsche Zoos. Und dass Zoos so erfolgreich sind, ist eng verbunden mit einem berühmten Hamburger, Karl Hagenbeck. Die Hamburger denken gleich, klar, den kenne ich, den Namen habe ich schon mal gehört. Der heißt doch immer noch so, Hagenbecks Tierpark. Und damals, vor über 120 Jahren, war dieser Karl Hagenbeck der Erste, der die Idee von einem gitterlosen Zoo hatte. Statt eben hinter Gittern wollte er, dass die Tiere in großen Freigehegen rumlaufen sollten. Und diesen Traum, den hat er umgesetzt mit Hagenbecks Tierpark. Den gibt's, wie gesagt, immer noch. Und seinen gitterlosen Zoo, den machten ihm dann auch alle nach. Am 10. Juni vor 175 Jahren wurde Karl Hagenbeck geboren und darum guckt sich der Kakadu den Gründer des modernen Zoos heute mal genauer an.
Ich gehe gerne in den Zoo, weil man kann da richtig schöne Tiere sehen. Da gibt es fast auch alle Tiere.
Da haben wir einen Tiger gesehen und der hat tatsächlich gebadet.
Wir sind so den Zoo lang marschiert und dann haben zwei Steinböcke gekämpft. Und man hatte wirklich so das Gefühl, das ist hier so in der freien Wildnis.
Dreimal in seinem Leben ist der Mensch anfällig für den Tierpark. Das erste Mal als Kind, das zweite Mal, wenn er selbst Kinder hat und das dritte Mal, wenn er alt geworden ist.
Dieser Ausspruch von Karl Hagenbeck stammt zwar aus dem 19. Jahrhundert, aber er stimmt noch heute. Der berühmte Zoodirektor, geboren am 10. Juni 1844 in der Hansestadt Hamburg, war nicht nur ein großer Tierfreund, sondern auch ein guter Menschenkenner und Geschäftsmann.
Sein Vater, der Fischhändler Gottfried Claas Karl Hagenbeck, hatte 1848 auch einen mit Tierschauen verbundenen Tierhandel begonnen, als seinen Fischern versehentlich einige Seehunde ins Netz gegangen waren. Mit 15 Jahren übernahm Karl Hagenbeck Junior das Geschäft und baute es zu einem einzigartigen Unternehmen aus.
Er reiste in alle Welt, engagierte Tierfänger und belieferte Zoos und höfische Menagerien. Privatzoos, mit denen Kaiser, Könige, Zaren und Sultane Macht und Einfluss zeigten. Zum Unternehmen Hagenbeck gehörten bald auch ein Zirkus und eine weltberühmte Raubtiershow. Doch Karl Hagenbecks Herzensanliegen war die Ausstellung der Tiere.
Er träumte von einem Park, in dem die Besucher den Tieren in einer möglichst natürlichen Umgebung begegnen können. Am 7. Mai 1907 eröffnete er vor den Toren Hamburgs den ersten gitterlosen Zoo der Welt.
Das war natürlich eine Sensation, wenn Sie sich vorstellen, Sie kommen um die Ecke und da ist ein Löwe und dazwischen ist kein Gitter.
In keinem anderen Land, in keiner anderen Stadt gab es damals etwas Vergleichbares. Karl Claus Hagenbeck, der Urenkel Karl Hagenbecks.
Alle Menschen sind Gitter gewohnt gewesen. Löwen sind nur sicher hinter Gittern. Nun kommen sie um die Ecke, da ist ein Löwe ohne Gitter. Und den Graben sehen sie nicht, wenn sie nicht wissen, dass er da ist.
Wenn da jetzt einfach so ein Löwe rumläuft, dann habe ich auch ganz schön Schiss. Aber ich glaube, das hat er nicht gemacht, einfach so frei Löwen rumlaufen lassen.
Natürlich müssen Absperrungen sein. Die Löwen sollen ja nicht die Zebras fressen oder die Besucher jagen. Doch dafür sind keine Käfigstangen nötig. Breite Wasser- und Trockengräben umgeben das zoologische Paradies.
Das ist einfach ganz schön, weil dann haben sie halt mehr Freiraum, können mehr rumspielen und sind nicht so eingeengt, vor allem wenn sie eine größere Masse sind.
Karl Hagenbeck stellte aber nicht nur Tiere aus, sondern auch Menschen. Nubier aus Afrika, Singalesen aus Asien, Feuerländer von der Spitze Südamerikas und viele andere eigens hergeschaffte Gäste aus fernen Ländern. Das Publikum kam in Scharen, um zu sehen, wie sie aßen, tranken, tanzten oder ihre Säuglinge stillten. Schließlich gab es damals weder Kino noch Fernsehen oder Internet.
Der König der Tiere, wie seine Bewunderer Karl Hagenbeck gern nannten, starb am 14. April 1913. Er wurde 68 Jahre alt. Selbst in Amerika würdigten Zeitungen sein Lebenswerk. Die Völkerschauen, zu seiner Zeit ein Publikumsmagnet, haben ihm erst später Kritik eingebracht.
Weil ein Zoo ist ja auch nur was für Tiere. Man sollte da eigentlich keine Menschen ausstellen. Das darf man halt nicht machen. Weil Menschen fühlen sich dann ja auch irgendwie wie Tiere.
Ja, das ist schon eine krasse Vorstellung, dass man wirklich früher Menschen ausgestellt hat, wie Tiere im Zoo. Verrückt. Obwohl, ich habe mir schon öfter überlegt, wenn ich im Zoo war, ob die Tiere, also zum Beispiel gerade die Affen, uns eigentlich nicht genauso angucken wie wir sie. Wir bleiben im Kakadu bei Tieren und schauen uns mal an, wie die in der freien Wildbahn, oder man müsste fast eher sagen, auf der freien Sandbank leben, die Kegelrobben. Würden die, wie so manche Autofahrer, hinten ihre Lieblingsinsel als Aufkleber draufkleben haben, dann hätten die einen I Love Helgoland Aufkleber auf dem Po. Mehr gleich und vorher bescheuerte Robbenmusik. Macht die Robbe von YouTuber Julian Bam. Die echten Robben würden wahrscheinlich über diesen Macht die Robbe-Tanzstil sich schlapp lachen. Wir besuchen jetzt echte Robben und Seehunde auf der Insel Helgoland. Da leben nämlich ganz viele. Die Kinderstube oder der Kindergarten der Kegelrobben ist da quasi. Im Winter liegen da tausende Robben am Strand und es gibt aus sicherer Entfernung wirklich Einzigartiges zu bestaunen, nämlich die Geburt der jungen Kegelrobben. Am Badestrand ist dann ihr Spielplatz und den müssen sie im Sommer mit Seehunden und Menschen teilen. Wie das funktioniert, wollte Kakadu-Reporterin Inga-Marie Ramke rausbekommen und hat sich auf Helgoland bei Mensch und Robbe umgehört.
Was liegt mitten am Meer und macht solche Geräusche? Es ist das größte Raubtier Deutschlands, die Kegelrobbe. Dicht an dicht liegen sie am Strand der Düne von Helgoland. Die Meeresbiologin Rebecca Ballstedt weiß, was man gerade beobachten kann.
Dass die gerade auch jüngere männliche Tiere an der Wasserkante miteinander balgen und ihre Kräfte halt austesten. Dass sich die Tiere aber auch schon mal, ich sag jetzt mal, anjaulen.
Rebecca führt Gäste über die Düne und kennt die Tiere gut. Besser als Enya kann aber auch sie nicht erklären, wie die Kegelrobben zu ihrem Namen gekommen sind.
Weil die Schnauze so aussieht wie ein Kegel.
Stimmt. Das unterscheidet sie von den Seehunden, die direkt daneben liegen. Itja hat bereits eine Führung über die Düne mitgemacht und weiß daher,
die Seehunde sind auf jeden Fall kleiner. Das Fell von den Seehunden ist weicher. Und die Schnauze ist, glaube ich, irgendwie anders geformt, aber so genau weiß ich es nicht mehr.
Da kann Rebecca weiterhelfen.
Und ein Seehund hat im Gegensatz zu dieser langen Schnauze eine recht kurze, plattgedrückte Nase und einen recht runden Kopf.
Enya und Ole würden auch gern mal die Kegelrobben aus der Nähe betrachten. Bisher waren sie immer etwas weiter weg.
Als wir mit einer Fähre irgendwo hingefahren sind, haben wir auch eine Robbe gesehen. Ja. Zwei sind am Wasser rumgeschwommen.
Am Strand sieht man mehr von den Tieren. Aber Vorsicht, dass man ihnen nicht zu nahe kommt.
Als wir im Sommer da schwimmen waren, ist plötzlich vor Papa halt eine Robbe aufgetaucht. Und man muss immer 30 Meter Sicherheitsabstand halten, weil es halt auch Raubtiere sind. Papa ist halt schnell weggeschwommen, weil die wollen da mit dir spielen. Aber wenn man spielt mit denen, dann schnappen die auch mal zu, so zum Spaß. Aber für einen Menschen ist das dann nicht so Spaß.
Auf Helgoland gibt es einen Seehundjäger. Er wandert täglich über die Düne und schaut nach den Tieren. Er heißt Michael Jansen und erklärt seine Arbeit so.
Wir sind einfach Jäger für Seehunde und das hat in erster Linie mit Hege und Pflege zu tun. Jäger muss man einfach sein, weil manche Tiere so schlecht sind, dass sie erlöst werden müssen.
Michael hat eine besondere Jagdausbildung gemacht, damit er die Robben begutachten und anfassen darf. Im Notfall entscheidet er vor Ort, ob er ein Tier töten muss, damit es nicht weiter leidet. Die Ärzte für die Robben befinden sich an Land, zum Beispiel in den Seehundauffangstationen. Zu ihnen schickt Michael alle kranken und verletzten Tiere, wenn er findet, dass sie eine gute Chance zum Überleben haben. Im Sommer testen Rebecca und Michael eine flexible Absperrung aus Flatterband am Badestrand. Rebecca erklärt, wozu sie gut ist.
Das soll sozusagen ein Rückzugsort und Anlaufpunkt für Mensch und Tier sein. Also Tier auf der einen Seite, wo sie eine beruhigte Ecke finden, wo sie rasten und ruhen können. Und Menschen auf der anderen Seite, die relativ sicher dorthin kommen können, um auch Tiere wirklich gut zu beobachten.
Im Winter badet kein Mensch mehr. Stattdessen kommen die Kegelrobben zur Paarung und Geburt auf die Düne. Dann gilt die Empfehlung, am besten den Bohlenweg zu benutzen, von dem aus man sie gut beobachten kann.
Ich habe immer mit meiner Handykamera rangezoomt, weil wir waren da waren auch ganz viele ganz kleine und die sind dann am Rand der Düne in kleinen Vorsprüngen immer liegen, die drunter, so ein bisschen geschützt halt. Und die sind wirklich niedlich.
Wer ganz nah an die Tiere ranzoomen kann oder mit Fernglas kommt, hat sicher ziemlich viel Spaß am Kegelrobben-Bingo. Dabei hält man nach den Flossenmarken der Tiere Ausschau. Auf der Website vom Kegelrobben-Bingo trägt man seine Beobachtungen ein und kann mehr über das Leben des gefundenen Tieres erfahren und wird gleichzeitig zum Robbenforscher.
Also vielleicht ist ja in diesen Sommerferien jemand von euch auch auf Helgoland. Dann macht mit bei diesem Kegelrobben-Bingo. Das Wort alleine klingt ja schon so lustig. Kegelrobben-Bingo. Ich werfe jetzt auch bingomäßig ein paar Zahlen in die Luft. 1, 5, 0, 0 heißt 15 Uhr morgen. Da haben wir das nächste Radio-Date. Dann gibt es hier die nächste Kakadu-Ausgabe. Bevor hier Schluss ist, möchte ich aber schon auch noch darauf hinweisen, dass heute der Ist-Dein-Gemüse-Auftag ist. Und am Ist-Dein-Gemüse-Auftag soll man bitte schön sämtliche Süßigkeiten, Kekse und sowas durch Gemüse ersetzen. Und auf jeden Fall bitte, ja klar, sein Gemüse aufessen. Na, dann macht es mal schön. Ich bin Patricia und hier ist unterstützende Ist-Dein-Gemüse-Auf-Musik.